Liebe Gemeinde, hier ist jetzt ein Smiley zu sehen und er denkt an das Lied der Jahreslosung für diese Worte. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Und diese Jahreslosung wollen wir jetzt einmal vertont hören und wir sehen dazu auch hier an der Wand ein Bild. Dieses Lied ist übrigens auch auf dem ausgeteilten Zettel zu finden und darf auch gerne zu Hause nochmal gesungen, gelesen werden. Das, bei dem Lied finde ich einfach ganz spannend, dass die mit ganz viel Bibelzitaten letztendlich auch gearbeitet haben, weil in dieser einen Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, und in der Geschichte so unglaublich viel drinsteckt. Wer gerade aufmerksam zugehört hat in der Lesung, der hat das vielleicht bemerkt. Es ist also ganz spannend, da einfach mal reinzugucken. Und ich bin mir sicher, Sie werden viele Bibelstellen auch wiederentdecken. Ich habe jetzt ein Bild mitgebracht zur Jahreslosung. In der Vorbereitung bin ich auf ganz, ganz vieles gestoßen, auf unglaublich viele Gedanken, auf unglaublich viele Bilder, weil es viele Menschen gibt, die sich über diese Jahreslosung Gedanken gemacht haben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und was das bedeutet. Wir haben das gerade eben schon gesehen. Es war die ganze Zeit sichtbar. Das ist ein Bild von Inge Heinicke Baldauf. Und sie hat sich so Gedanken gemacht und ich habe von ihr eine Bildmeditation dazu gefunden und drumherum ein paar Gedanken gesponnen. Und das möchte ich jetzt einmal mit Ihnen, mit uns teilen. Zunächst also eher eine Bildbeschreibung dieses Bildes. Und auch hier wieder die Einladung, hier vorne sind noch Plätze frei. Und diese Beschreibung wird dann immer wieder verwoben mit ganz vielen, wie finde ich, auf jeden Fall spannenden und tollen Gedanken. Wir sehen helle Farben, die dieses Bild bestimmen. Da ist ein gestricheltes, flirrendes Gelb, das ins Orange übergeht. Seine Strukturen ziehen sich von oben nach unten vor waagerechten Flächen aus roten, rosa und beigen Farbtönen. Da ist im oberen Teil ein ebenfalls gestricheltes Hellblau, dessen Strukturen waagerecht vor einer rosanen Fläche verlaufen. Und da ist die Fläche einer aufrecht stehenden menschlichen Gestalt, die in einem hellen Violett mit rosa Anklängen gehalten ist. Und die Form dieser Gestalt ist mit einer mal hellen und mal dunklen Konturlinie deutlich vom Hintergrund abgesetzt. Und diese Form wirkt wie ausgeschnitten, vielleicht wie hineingeklebt. Allerdings scheinen die gelben Striche erst nach der Montur aufgebracht worden zu sein. Auf der hellvioletten Fläche der menschlichen Gestalt finden sich schwarze Zeichnungen. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht schon einmal versucht hat, irgendwas zu entziffern. Da stehen tatsächlich Worte drin. Nicht immer lesbar, manche eher, manche weniger. Und ich finde, diese menschliche Gestalt wirkt auf den ersten Blick wie eine jüngere Dame. Sie steht dort lässig und ruhig. Beide Arme hängen locker herab. Der eine ist nah am Körper und verschmilzt so ein bisschen mit der Silhouette, man kann ihn also nur erahnen. Und der andere ist in seinen Umrissen deutlicher zu erkennen, wie vorne auf der rechten Seite. Und die Hand ist entspannt geöffnet. Ansonsten sind keine Einzelheiten zu sehen. Weder hat die Dame ein Gesicht, noch ist irgendetwas von ihrer Kleidung zu erahnen. Und wir können nicht einmal sehen, ob sie uns als Betrachtende zugewandt ist, ob sie hier in den Raum hineinschaut oder ob sie in diese Bildfläche hineinschaut. Ja, wenn wir nochmal einen Blick auf die Worte werfen, dann kann man sehen und erkennen, dass da ganz oft die Worte sieht steht und der und mich. Also der sieht mich. Und das ist natürlich der Anklang an die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich anschaut oder der mich sieht. Die obere Fläche mit ihren dichten hellblauen Strichen vor dem rosa Grund rufen bei mir so die Erinnerung eines Himmels über einer Landschaft hervor. Ob die Fläche darunter mit ihren klaren, waagerechten Kanten und den dynamisch aufgetragenen senkrechten Strukturen wirklich eine Landschaft andeuten, bleibt aber vorerst unklar. Es könnte auch in unserem Kontext natürlich die Wüste sein, eine heiße Wüste, denn es ist ja angelehnt an die Geschichte, die wir gerade gehört haben, von Hagar, die in die Wüste flieht. Du bist ein Gott, der mich sieht, wir haben es gehört, kommt eben aus dieser Abraham-Erzählung aus dem ersten Buch Mose. Und wer aufgepasst hat, weiß, dass hier in der Geschichte Abraham und Sarai noch vor der uns bekannten und vertrauteren Namensumwandlung Abraham und Sarah ist uns eher bekannt. Aber vorher heißen sie noch Abraham und Sarai, bevor die Verheißung in Erfüllung gegangen ist. Sie spielen gar nicht so sehr die Hauptrolle in der Geschichte, sondern vielmehr die ägyptische Sklavin Hagar, die eben Sarai gehört. Und nur im zweiten Kapitel des ersten Buch Mose ist eben von Hagar die Rede und danach nicht mehr. Und wie es dann wirklich weiterging mit ihr, liegt im Dunkeln. Vielleicht haben Abraham und Sarai sie, als sie wegen ihrer Hungersnot in Ägypten waren, mitgenommen. Die Geschichte hat natürlich auch noch ein paar Kapitel vorher. Vielleicht war Hagar aber auch als Geschenk des Pharao gedacht. Es spielt aber eigentlich keine Rolle. Klar ist allerdings, dass Hagar, eben die Sklavin Sarais, aus Ägypten stammt. Und da sie Ägypterin ist, ist es nicht unbedingt wahrscheinlich, dass sie der Religion von Abraham und Sarai angehört. Da sie Sklavin ist, hat sie nach der damaligen Rechtsvorstellung überhaupt gar keine Rechte. Sie ist, wir kennen das heute eher so von Tieren, wer ein Tier hat, weiß das ganz genau, eher eine Sache. Also man kann Menschen als Sklaven, Sklavinnen besitzen. Und dann haben die eben gar keine Rechte. Und genau das bekommt Sarai, kommt Hagar von Sarai auch immer wieder zu spüren, dass sie gar nichts wert ist als Sklavin, als Frau. Vorhin in der Lesung haben wir es gehört, 10 Jahre leben Abraham und Sarai schon im Land Kanaan. Und sie hatten ja die Verheißung bekommen, dass sie ganz viele Kinder bekommen sollen. Ganz eine riesen Nachkommenschaft. Aber Sarai wird älter und älter und älter und älter und ist schon Mitte 70 und glaubt irgendwann nicht mehr daran, dass Gott seine Verheißung wirklich erfüllt und sagt sich dann, da muss ich irgendwie nachhelfen. Und dann kommt sie ja erst auf die Idee, ihre Sklavin, die ihr Besitz ist, als Leihmutter zu benutzen. Und alles, was irgendwie mit der Sklaven zu tun hat, ist also auch ihrs. Und wenn Hagar ein Kind bekommt, ist das nicht Hagars Kind, sondern es geht gleich in den Besitz quasi von Sarai, ihrer Herrin, über. Und mich erinnert das so ein bisschen an so ein Soap-Geschehen. Das ist eine Frau, die schickt ihren Mann dann zu einer anderen Frau. Und das ist schon vorprogrammiert, dass es da zu Spannung kommt. Denn Hagar wird ja tatsächlich schwanger. Und diese Schwangerschaft, die gibt ihr wieder den Aufwind und den Mut, wieder ein bisschen mehr wert zu sein. Denn auf einmal ist sie Trägerin dieser Verheißung des Kindes, das ja wieder Nachkommen zeugen kann. Und dieses Selbstbewusstsein, was so langsam in ihr aufkeimt, das passt der Sarai überhaupt nicht. Und sie fängt an, ihre Sklaven noch mehr zu unterdrücken, zu beschimpfen und auszugrenzen. Und irgendwann ist es dann soweit, dass Hagar sagt, ich ertrag das einfach nicht mehr und sie geht in die Wüste, weil sie es einfach nicht mehr aushält. Immer, heute würden wir vielleicht sagen, gemobbt zu werden. Und aber auch wirklich bis aufs Schärfste. Die Bibel schweigt zwar darüber, was da passiert, aber man kann sich das, denke ich, ausmalen, wie das so ist. Eifersucht, gerade unter Frauen, kann ganz schön Ausmaß annehmen. Schmunzeln musste ich auch noch mal wieder vorhin bei dem Text, als Sarah ja dann noch versuchte, die Schuld auf ihren Mann zu schieben, hat gesagt, naja, du bist ja schuld. Also es ist schon das Verhalten der Frauen, die hier wirklich im Mittelpunkt stehen. Und Abrahams Rolle ist da auch nochmal ein Hingucker wert, aber das lasse ich jetzt erstmal beiseite. Hagar flieht also in die Wüste, in eine Landschaft, wo sie überhaupt nicht weiß, was sie da erwartet, außer eben nur die Hitze, vielleicht sogar der Tod. Sie flieht. Vielleicht möchte sie wieder zurück in ihre Heimat nach Ägypten. Der Weg nach Schur ist wohl ein Karawanenweg nach Ägypten gewesen. Und ob Hagar wirklich geahnt hat, was ihr da alles passieren kann, ich weiß es nicht. Und wenn wir jetzt noch einmal einen Blick auf dieses Bild von Inge Heinicke Baldauf werfen, dann sehe ich in dieser menschlichen Gestalt eben Hagar. Die junge, schwangere Frau steht allein in der Wüste und weiß nicht, wie es weitergehen kann. Sie blickt nach vorne in die flirrende Hitze. Aber da ist kein Weg, der sich abzeichnet, kein Zufluchtsort, zu dem sie sich retten könnte. Das alles ist nicht zu sehen. Sie steht zugleich in einem weiten Raum und doch mit dem Rücken zur Wand. Hagar ist jetzt in der Wüste. In der Wüste erreicht sie irgendwann eine Wasserquelle. Dort bleibt sie stehen, an einem Brunnen. Und jetzt passiert das erste Mal in der Bibel, dass Gott einen Boten, Engel wird es erst durch das Griechische angelos, also einen Boten schickt, der sich um Hagar irgendwie kümmern soll. Das erste Mal im Alten Testament spricht also hier ein Engel, ein Bote Gottes zu Hagar, zu einem Menschen. Und dann auch noch zu einer Frau. Auch das ist etwas ganz Besonderes an dieser Geschichte. Er spricht nicht zu einer, die irgendwie Gott kennt, sondern er spricht zu einer Sklavin, die einfach wirklich ganz weit unten in der Gesellschaft steht. Und dem Engel Gottes ist das aber alles bewusst. Er spricht Hagar sogar mit dem Namen an. Das müssen wir uns auch einmal so vor Augen führen. Nicht irgendwie, na, wie geht's oder was ist los, sondern er kennt sogar ihren Namen. Und vielleicht kennen wir das auch, wie schön es ist, mit dem Namen angesprochen zu werden. Nicht einfach nur Hallo, sondern es geht tiefer ins Herz und man wird mehr gesehen, wenn der Name dabei ist. Also spricht der Engel Hagar an und sagt, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Und der Engel behandelt Hagar also nicht wie eine Sache, sondern wie einen Menschen. Und das tut Hagar in dem Moment richtig, richtig gut. Und sie spürt, dass Gott sie sieht und wirklich so wahrnimmt. Und das ist eben was ganz anderes. Denn sonst ist Hagar ja immer eher unsichtbar in ihrem Leben, was sie jetzt erstmal zurückgelassen hat. Hagar fühlt sich angenommen. Wenn wir jetzt noch einmal auf dieses Bild blicken zur Jahreslosung, sehe ich wiederum in die menschliche Gestalt Hagar. Die junge, schwangere Frau steht allein in der Wüste, hat sich aber gewissermaßen umgedreht. Sie blickt jetzt nicht mehr in die flirrende Hitze der weiten Wüste, sondern erwidert den Blick des Engels, des Herrn. Sie sieht noch keinen Weg, aber ist gespannt, weil sie sich wahrgenommen, ja angenommen fühlt. Es geht jetzt an diesem Brunnen weiter. Hagar fühlt sich angenommen, sie hat ihren Namen gehört. Und jetzt kommt eine Stelle, die mich so ein bisschen irritiert. Der Engel fragt ja zunächst einmal, wo kommst du her, wo gehst du hin? Und Hagar sagt jetzt, naja, ich komme jetzt von meiner Herrin, da ging es mir jetzt nicht so gut und eigentlich weiß ich noch gar nicht so genau, wo ich hin soll. Und der Engel sagt aber, statt vielleicht, was wir jetzt so erwarten würden, naja, dann geh mal weiter, Gott ist mit dir, wir beschützen dich, sagt er, geh zurück zu deiner Herrin, so wie es sein soll, geh zurück wieder in dein altes Leben. Das irritiert mich erstmal so ein bisschen, weil mir das auch leid tut, dass diese Hagar, die da so unterdrückt wird, wieder zurückgeschickt wird. Aber wenn wir genau hinhören, hat sich nämlich was verändert. Hagar ist nicht mehr diese kleine, vielleicht ganz zarte Frau, sondern sie fühlt sich auf einmal gesehen und bestärkt in dem, wie sie ist und was sie ist. Sie ist nicht einfach Sklavin, sondern sie ist Mensch. Sie ist eine Frau, die gerade schwanger ist und einen Sohn zur Welt bringen soll. Und Gott ist auch ganz ehrlich mit ihr. Der Bote verspricht kein rosiges Leben, sondern er sagt sogar, selbst dein Sohn, dem wird es schlecht ergehen. Der wird im Streit mit allen liegen. Der wird die ganze Zeit immer irgendwie Stress haben. Ich finde, das ist erstmal eine Prognose für ein Kind, für ein ungeborenes Kind, ist ganz schön bitter. Und trotzdem ist Hagar an der Stelle total ja, dankbar und ehrlich und sagt dem Engel dann, der ja stellvertretend dann auch für Gott da ist, der ihn geschickt hat. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Und das heißt, der mich wirklich wahrnimmt, der ehrlich zu mir ist, der mich ernst nimmt und der mir eine Würde gibt. Und das, finde ich, ist sehr wichtig. Gott, der auch uns immer wieder eine Würde geben möchte, der auch uns immer wieder sieht. Und die ägyptische Sklavin Hagar steht für mich für eine ganze Reihe, für Gruppen, die eher am Rande stehen, am Rande der Gesellschaft. Sie ist zum einen eine Frau. Und die diskriminierende Missachtung von Frauen ist ja bis heute unser Missstand, auch in der Gesellschaft. Dafür müssen wir nur einen Blick in den Iran oder nach Afghanistan werfen. Auch in unserer Gesellschaft gibt es viele, zum Teil auch sehr subtile Methoden, Frauen an den Rand zu drängen, immer wieder. Und Hagar ist und bleibt eben eine Sklavin. Auch wenn es Sklaverei offiziell bei uns nicht mehr gibt, so haben wir doch andere Methoden entwickelt, Menschen in Abhängigkeit zu zwingen. Und die Zahl der Arbeitenden auf der Welt, die de facto Arbeitssklaven sind, ist fast unermesslich. Kinder selbstverständlich leider mit eingeschlossen. Hagar ist auch eine Leihmutter. Ihr sexuelles Selbstbestimmungsrecht darf sie nicht ausüben. Ihre Herrin bestimmt, wann und warum sie sich Abraham hingeben muss. Und heute geht es dabei sicherlich nicht darum, der Verheißung Gottes auf die Sprünge zu helfen, sondern um großen Egoismus, wer diesen Handel betreibt. Da werden Frauen zwangsprostituiert, sexuell ausgebeutet und vergewaltigt. Da wird bei der Leihmutterschaft die wirtschaftliche Not ausgenutzt, ohne auf Mutter und Kind Rücksicht zu nehmen. Hagar ist auch Ausländerin. Auch das ist bis heute in unserer Gesellschaft immer wieder ein Problem. Und wer aufmerksam ist, kann mitten unter uns alltägliche Missachtung und Rassismus erleben. Das geht vom bewussten Übersehen bis hin zum tatsächlichen Angriff. Und Hagar ist eine Geflüchtete, die sich auf den aussichtslosen Weg durch die Wüste macht. Und gerade in unseren Zeiten ist das ein ganz großes Problem. Viele machen sich auf, weil ihre Situation zu Hause unerträglich ist. Sie machen sich auf, weil sie unterdrückt werden und versuchen, durch die Wüste zu fliehen. Und wir ahnen nicht einmal, wie viele Menschen Jahr für Jahr dabei nicht nur um ihr Leben und das ihrer Kinder riskieren und fürchten müssen, sondern es auch wirklich am Ende verlieren. Und all diese Menschen, die sieht Gott. Und darum, wenn wir jetzt auf dieses Bild nochmal blicken, dann sehe ich in der menschlichen Gestalt Hagar stellvertretend für all diese Menschen. Sie alle stehen auf jeweils ihrer Weise allein in der menschlichen Wüste und wissen nicht, wie es weitergehen kann. Sie blicken nach vorne in die flirrende Hitze, aber da ist kein Weg, der sich abzeichnet, kein Zufluchtsort, zu dem sie sich retten können. Sie stehen zugleich an einem weiten Raum, in einem weiten Raum und doch mit dem Rücken zur Wand. Aber Gott sehen sie. Wie sieht sie? Liebe Gemeinde, Gott sieht nicht nur all die Menschen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die ich in dieser Form, in der Silhouette von Hagar entdeckt habe, sondern Gott sieht auch uns, wenn wir an unseren Wüsten stehen, wenn wir am Rande unseres Lebens stehen. Ich denke, wir alle kennen vielleicht diese Hagar-Momente, in denen wir einfach weglaufen wollen, weil das einfach nicht mehr erträglich ist, was uns widerfahren ist. Mögen uns dann in solchen Situationen, wenn wir vielleicht dastehen, diese Worte mit der Jahreslosung Mut geben und auch den Rücken stärken, dass Gott da ist, der uns sieht, der uns ins Herz sieht, der uns wie Hagar am Brunnen genau sieht und versteht und uns dadurch eben auch eine Würde gibt, egal in welcher Situation wir stecken. Mögen wir dann staunend und glaubend mit Hagar Gott bei seinem Namen rufen, den Hagar ihm ja gibt, Elroi, du bist ein Gott, der mich anschaut. Amen.